Jungs, die gebrauchten Kaugummis, die ihr unter dem Stuhl gefunden habt, die gehören nicht zur Schöpfung. Die waren nicht zuzuordnen. Okay. Wir haben im Spiel die Schöpfung nachgestellt und gesehen, in welcher Reihenfolge Gott schuf. Ich möchte in drei ganz kurzen Punkten nochmal auf den Anfang der Schöpfung zurückgehen. Nochmal wirklich gucken, was steht da. Und damit das Ganze so ein bisschen untermalt ist, begleitet ist, könnt ihr parallel auf der Flipchart sehen, wie dazu jeweils eine Grafik entsteht. Drei kleine Punkte. Erster Punkt, Gott ist Schöpfer. Genesis 1, Vers 1. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Was für ein steiler Satz. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. An diesem ersten Vers scheiden sich schon die Gemüter. An diesem ersten Vers geht ein Riss quer durch die Menschheit. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Ich behaupte, wer diesen Satz glaubt, wer den annimmt, der hat keine größeren Probleme damit, den Rest der Bibel anzunehmen. Der hat keine größeren Probleme zu glauben, dass Gott der Schöpfer ist, dass Gott alles gemacht hat. Dich, mich, meinen Schulfreund, leider auch den Mathelehrer, den Erdboden, Pflanzen, Tiere, alles. Wenn ich das glaube, dann habe ich auch keine tieferen Probleme daran zu glauben, dass Jesus in dieser Schöpfung wirken kann, dass Jesus Kranke heilen kann, dass er über das Wasser laufen kann und dass er sogar die Macht hat, von den Toten aufzuerstehen. Das ist die eine Seite, der eine Teil von dem Vers. Der andere Teil, der sich daran stößt und sagt, das stimmt nicht, da gibt es keinen Gott, der schöpft, der hat auch keinen Bezug zu Jesus. Der wird auch mit dieser Erlösungsgeschichte, die wir mit Jesus erleben, nichts anfangen können. Ich finde das deswegen unfassbar wichtig, dass wir über die Schöpfungsgeschichte sprechen, dass wir über diese vor die Klammer gezogene Frage sprechen, existiert Gott und was hat er alles geschaffen? Das ist ein Thema, das längst nicht nur in den Kindergottesdienst gehört, sondern ich finde, das dürfen sich gestandene Christen auch nochmal anhören. Drei kurze Gedanken. Ich habe mal nachgelesen, was da tatsächlich steht. Jetzt ist das immer sehr kritisch, wenn mehrere Pastoren im Raum sind. Vergebt mir, wenn das an der Stelle nicht richtig ist, es ist mein Wörterbuch, das mir da weitergeholfen hat. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Gott. Da steht im Hebräischen Elohim. Das ist der Schöpfergott. Das Wort Elohim, sagt mein Wörterbuch, entstammt der Wortsilbe El. Da geht es um Macht oder Kraft. Gott beginnt etwas mit Macht oder Kraft, seine Schöpfung. Das zweite Wort, das mir aufgefallen ist, ist, er schuf. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Im hebräischen Text steht da Bara. Bara soll heißen, da wird etwas aus dem Nichts geschaffen. Vorher war nichts da, danach ist etwas da. Wenn ich die beiden Wörter zusammenfasse, dann komme ich dazu, dass Gott etwas mit Macht, kraftvoll macht, schafft, was vorher nicht da ist. Und das kann nur Gott. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen kopflastig. Ich versuche es mal für die Kinder andersrum zu formulieren. Liebe Kinder, wenn es euch da so geht wie meinen Kindern, dann steht ihr ab und zu vor der undankbaren Aufgabe, euer Zimmer aufzuräumen. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Wenn man jetzt majestätisch die Hand in die Luft hebt und den Kleidern befiehlt, in den Kleiderschrank zurückzugehen, den Legosteinen in die Kiste, was immer da liegt, Bücher ins Regal, es tut mir leid, das wird so nicht klappen. Für die Bibelerfahrenen unter uns nur zur Sicherstellung, bei Bergen klappt das, aber nur, wenn man den entsprechenden Glauben hat. So. Also Gott schafft eine Ordnung aus dem Nichts. Das können wir nicht. Und hier geht es für mich los. Hier ist der Startpunkt von allem, was wir kennen, die Schöpfung, was uns umgibt. Gott spricht. Und damals wie heute gilt, wenn Gott spricht, dann passiert etwas. Zweiter Gedanke. Vom Schöpfer zur Schöpfung. Gott schuf am sechsten Tag den Menschen. Ich möchte euch dazu einen Vers aus 1. Mose 2, Vers 7 vorlesen. Da machte Gott, der Herr, den Menschen aus Staub von der Erde und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen. Nochmal, Gott macht den Menschen aus Staub von der Erde und bläst ihm den Odem des Lebens in die Nase. Wenn ihr an einem kalten Tag draußen seid, dann seht ihr, wie sich vor eurer Nase und vor dem Mund so kleine Wölkchen bilden. Ihr atmet. Das ist die Grundvoraussetzung dafür, dass wir leben. Atmung. Als Gott den Menschen gemacht hat, hat er ihm Atem in die Nase geblasen. Lebensatem. Ich gebe zu, das klingt jetzt nicht so lecker, gerade wenn man sich überlegt, dass Adam aus Staub und Erde gemacht war. Aber ich habe mich belehren lassen, dass mit dem durch die Nase macht man heute noch beim ersten Hilfekurs. An der Technik scheint also etwas dran zu sein. Das war der erste Atemzug eines Menschen. Und bis heute ist das ein ganz großer Moment, wenn ein Kind geboren wird, dass das Baby nach der Geburt seinen ersten Atemzug tut. Ich habe vorher Finn gefragt, ich darf das erzählen, nicht, dass euch wundert. Als Finn geboren wurde, unser erster, war er richtig blau und lila. Ich habe mir damals geschworen, ich merke mir dieses Bild für alle Kinder, die danach kommen. Er sah aus wie eine Tafel Milka-Schokolade. An alle werdenden Väter, das ist kein Grund, nervös zu werden. Es ist insbesondere kein Grund, umzufallen. Ich bin nicht umgefallen, ich war aber sehr nervös. Nach ein paar eigenen Atemzügen ist aus dieser Milka-Verpackung allerdings ein rosaroter Prachtkerl geworden. Also der Atem, da hat man wirklich gesehen, da beginnt etwas Neues. Gottes Atem des Lebens ist das Ausschlaggebende. Gottes Atem des Lebens sorgt dafür, dass aus bis dahin lebloser Materie, Erde und Staub, Leben wird. Der Mensch mit all seiner Wissenschaft, mit all seinen Laboratorien, seinen Methoden, der kann viel machen, der kann viel in die Schöpfung eingreifen. Aber wisst ihr, was wir nicht können? Wir schaffen es in keinem Labor der Welt, Leben zu schaffen. Das ist Gottes Bereich. Gott sei Dank. Als Gott den Menschen schuf, dann hat er ihn aus Erde und Staub gemacht. Wieder zurück in den Urtext. Im Hebräischen heißt dieser Erdboden, aus dem Gott den Menschen geschaffen hat, Hadamar. Der Mensch, der geschaffen wird, ist ein Adam, also ein Erdmensch. Ich sage es nochmal deutlich, ein Erdmensch, kein Erdmännchen. Nicht, dass das falsch rüberkommt. Das ist die Gattungsbezeichnung. Das ist Mensch. Der Mensch ist ein Erdmensch. Und aus dieser Gattungsbezeichnung wird der erste Name der Schöpfung. Das wird Adam. Adam ist von der Erde genommen. Das ist ganz wichtig. Er ist Teil der Schöpfung. Aber er ist eben noch so viel mehr als nur von der Erde genommen. Er hat nämlich den Odem Gottes, den Odem des Lebens in sich, als einzige Kreatur. Er steht damit zwischen Gott und der Schöpfung. Die Tiere haben einen solchen Lebensodem von Gott nicht bekommen. Sie stehen deswegen in der Bedeutung unter dem Menschen. Das hat Gott so festgelegt. 1. Mose Kapitel 1, Vers 26. Und Gott sprach: Lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Herrschen. Wer von euch hat ein Haustier? Okay, da haben wir ein paar. Versuchen wir mal rauszufinden, was unser häufigstes Haustier ist. Wer hat einen Hund? Oh, Hund, nicht so viel. Wer hat ein Kaninchen? Kaninchen auch nicht. Hamster? Katze? Katze, super, wir nehmen Katze. Wenn ihr zu Hause eine Katze habt, was ist ein guter Name für eine Katze? Ich nehme noch Vorschläge entgegen. Jan? Janni? Okay. Wenn ihr zu Hause eine Katze habt, sagen wir Janni, dann bist du derjenige, der über dieses Tier bestimmt. Du gibst ihm den Namen Janni. Du gibst ihm ein Zuhause. Der Katze ein Zuhause in einem Käfig, in einem Aquarium, in einem Körbchen, was auch immer. Die Katze im Aquarium ist nicht so gut. Zumindest nicht länger als 2 Minuten. Das heißt, du herrschst über dieses Tier. Du bestimmst, normalerweise, bei der Katze weiß ich nicht, beim Hund habe ich Zweifel, du bestimmst normalerweise, wann das Tier raus darf. Ich denke jetzt an einen Vogel oder sowas. Das heißt, Herrschaft, ich kann bestimmen über das Tier. So, jetzt hat Gott den Menschen als Herrscher über die Schöpfung eingesetzt. Heißt das jetzt, ich kann machen, was ich will? Sicher nicht. Denn, wir denken an Janni, ihr liebt euer Haustier. Ihr seid für euer Haustier verantwortlich. Keiner von euch würde absichtlich das Tier hungern lassen, den Käfig vermüllen lassen oder das Tier, wenn es krank ist, leiden lassen. Als Herrscher über die Schöpfung haben wir von Gott einen Auftrag mitbekommen. Und zwar nicht nur für das Haustier, das uns nahe ist, das wir kennen, sondern für die gesamte Schöpfung. Das bringt mich zum dritten Punkt. Unser Auftrag: Schöpfung gestalten und bewahren. Gott lässt den Menschen nicht einfach so im Garten Eden zurück. Er gab ihm einen Auftrag mit. Nochmal aus der Genesis, Kapitel 2, Vers 15. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Bebaute und bewahrte. Kleine Anmerkung dazu, es ging nie um Verbessern. Gott hat seine Schöpfung für gut befunden. Das war gut in Gottes Augen. Aber in diesem Guten darf der Mensch, zu dem er sehr gut sagt, sich austoben. Wir dürfen das genießen und mit dem arbeiten, was Gott uns schenkt. Für mich ist das große Freiheit. Ich erinnere mich an eine Geschichte, es ist tatsächlich so passiert. Ich war ein kleiner Junge, vielleicht 10 oder 11 Jahre alt, und ich bin ein einziges Mal mit meinem Vater angeln gewesen im Urlaub. Wir hatten beide schlicht gesagt überhaupt keine Ahnung. Keine Ahnung, wie man das anstellt, und haben freundlich formuliert eine sehr innovative Methode des Angelns entwickelt. Wir haben uns direkt ans Ufer gestellt, ein riesiges Brotstück an einen winzigen Haken gemacht und haben den Haken ins Wasser gehalten, so 5 Zentimeter von der Uferkante entfernt, wo also garantiert kein Fisch sein wird. So Kleinigkeiten wie ein Kescher, ein Eimer oder sowas, das hatten wir nicht dabei. Da haben wir irgendwie gedacht, das würden wir anders hinkriegen. Erstaunlicherweise blieben wir ohne Beute. Auf dem Weg nach Hause vertraute ich mich voller Mut meinem Vater an. Ich sagte, Papa, ehrlich gesagt, ich bin froh, dass wir nichts gefangen haben. Ich finde nicht, dass wir das sollten. Der Fisch ist viel besser in dem See aufgehoben. Betretenes Schweigen. Ich fühlte so als 10-11-Jähriger schon, ich habe jetzt bei einer wichtigen Mannbarkeitsprüfung versagt. Falsche Antwort gegeben. Mein Vater kriegt eine düstere Miene, dreht sich zu mir und antwortet, ehrlich gesagt, ich bin auch froh. Wir hätten beide keine Ahnung gehabt, was wir mit dem Fisch machen. Heute angle ich gerne. Weiter relativ erfolglos, aber an den Methoden habe ich gearbeitet. Und ich weiß heute, ja, wir dürfen angeln, denn Gott hat uns die Fische als Nahrung gegeben. So weit, so gut. Aber heißt das jetzt, dass ich, oder besser jemand, der erfolgreicher Fische fängt als ich, dass ich so einen ganzen See leer fischen darf? Darf ich alles rausziehen, was ich möchte? Nein. Wir sollen bebauen und bewahren. Der zweite Teil gehört dazu. Ich muss also dafür sorgen, dass in diesem See immer noch genügend Fische sind, dass da noch gut Fische leben können. Wie macht man das? Wer von euch angelt, weiß das. Wenn der Fisch zu klein ist, dann löse ich den ganz vorsichtig vom Haken, Amy? Und setzen wieder rein, ganz genau. Wenn ich Müll am Ufer finde, sammle ich es auf, bringe es in den nächsten Mülleimer. Völlig selbstredend, meinen eigenen Müll muss ich auch mitnehmen. Das heißt, wir kümmern uns an dieser Stelle um Schöpfung. Wir dürfen aus der Schöpfung leben, wir müssen aber auf die Schöpfung aufpassen. Wir sind verantwortlich. Ihr werdet ganz häufig schon diesen Begriff gehört haben, Nachhaltigkeit. Ist ein total modernes Wort, alles ist heute nachhaltig, ganz moderner Begriff. Aber wenn ihr mal reinguckt, was heißt denn dieser Begriff? Ich darf benutzen, bebauen und bewahren. Dann ist das letztlich das ganz alte Konzept, das wir von Gott schon im ersten Buch Mose mitbekommen haben. Das ist genau unser Auftrag in der Bibel, bebauen und bewahren. Was diese Nachhaltigkeit für dich ganz konkret bedeuten kann, ich denke, die allermeisten von uns haben da schon eine ganz gute Ahnung. 2, 3 Punkte, weniger Autofahren, weniger Fernreisen, weniger Fleisch und so weiter, kennen wir alle. Will ich gar nicht kleinreden. Wer sich da informieren will, was kann ich selber machen? Brot für die Welt hat eine, finde ich, ganz tolle Internetseite, www.fußabdruck.de. Da könnt ihr euren ökologischen Fußabdruck messen lassen, also die Frage, wie lebt ihr so, wie viel Ressourcen braucht euer Lebensstil, und die geben auch ganz konkrete Verbesserungen, wie man diesen ökologischen Fußabdruck auf die Dauer verkleinern kann. Mir geht es aber gar nicht so sehr darum, was können wir machen. Mir geht es eher um die Frage, wie stehen wir als Christen zu der Bewahrung der Schöpfung. Es gibt viele Christen, die sagen, das Thema geht mich nichts an, denn die Welt ist ohnehin vergänglich, die Welt wird vergehen, Christus kommt und wird alles neu machen. Und das ist komplett richtig. Jesus kommt und wird alles neu machen. Aber bis dahin, so sehe ich das, gilt der Bewahrungsauftrag aus 1. Mose. Im 1. Korintherbrief im Neuen Testament macht Paulus ziemlich deutlich, was er von Menschen erwartet, die einen Auftrag bekommen. 1. Korinther 4, Vers 2, Aufträge, die wir erhalten, sollen wir zuverlässig ausführen. Und wer glaubt, dass Gott das nicht ganz ernst meint mit Bewahrung von Schöpfung oder sowas, den mag ich nur einmal kurz in die Offenbarung weisen, Kapitel 11, Vers 18, ganz martialisch, Gott droht, die zu vernichten, die die Welt vernichten. Jenseits von alledem, von allem du musst, du sollst, können wir nicht in der Schöpfung auch den Schöpfer erkennen? Schaut mal raus. So langsam, langsam beginnt wieder das Leben zurückzukommen. Man sieht, von hier aus sehe ich es jetzt noch nicht, aber man sieht erste Blümchen aus der Erde kommen, erste Sprieße kommen. Ich höre morgens die Vögel wieder singen. Das heißt, so langsam, langsam kehrt der Frühling zurück. Jetzt erinnert euch mal an den Sommer. Vielleicht nicht den letzten Sommer, sondern einen schönen Sommer. Ist euch schon mal der wilde Garten aufgefallen im Top-Heideweg, wenn ihr mit dem Auto hier entlangfahrt, auf der rechten Seite? Das ist wunderschön. Da wachsen für meinen Blick relativ ungeordnet die schönsten, prachtvollsten Blumen zusammen, mitten zwischen all diesen Häusern. Ich finde das ganz fantastisch. Für mich ist das so ein Fingerzeig auf den Schöpfer, auf die Schönheit, die nur der Schöpfer machen kann. Das ist ein wunderschöner Farbklecks mitten zwischen den Häusern. Stellt euch vor, was habt ihr vielleicht im letzten Urlaub gemacht? Ein Spaziergang am Meer oder am Wochenende ein Spaziergang im Wald, die Blätter rauschen. Für mich und vielleicht für den einen oder anderen von euch auch, ist die Natur ein ganz wunderbarer Ort, Gott zu begegnen. Die Schöpfung trägt nämlich Gottes Handschrift. Sie ehrt Gott. Ich glaube, es hat einen ganz großen Wert, mit einer intakten Schöpfung Gott zu ehren. Das gilt für uns, die wir von Gott wissen. Wir erkennen Gott da drin. Aber was ist denn mit der großen Mehrheit derer, ich gehe jetzt ganz zum Anfang zurück, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, und ich habe gesagt, hier ist dieser Riss, auf der einen Seite die, die das glauben, auf der anderen Seite die, die das nicht glauben. Was ist denn mit denen? Was erkennen die denn in der Schöpfung? Paulus schreibt, dass auch sie den Schöpfer in der Schöpfung erkennen können. Denn ganz ehrlich, jeder ist tief berührt, wenn er einen Sonnenuntergang sieht. Jeder gerät ins Nachdenken über die Ewigkeit, wenn er an einer klaren Winternacht nach oben guckt und diesen Sternenhimmel sieht. Das Licht, das da ankommt, ist tausende Jahre alt. Ich kenne niemanden, der Tierbabys nicht besonders niedlich findet. Und das alles weist für mich auf einen Ursprung hin, auf einen Künstler, einen Schöpfer, der Augen für selbst das kleinste Detail hat. Wusstet ihr, dass seit Anbeginn der Zeit nicht eine Schneeflocke wie die andere aufgebaut war? Jede Schneeflocke ist ganz einzigartig. Ich sehe darin den Schöpfer und ich bin mir sicher, dass Menschen, die von Gott noch nichts wissen, auch darin den Schöpfer erkennen. Paulus schreibt das im Römerbrief, 1. Kapitel, Vers 20. Gott ist zwar unsichtbar, doch an seinen Werken der Schöpfung haben die Menschen seit jeher seine ewige Macht und göttliche Majestät sehen und erfahren können. An der Schöpfung haben die Menschen Gottes ewige Macht und göttliche Majestät sehen und erfahren können. Lassen wir eine intakte Schöpfung, Gott loben und ein Fingerzeig für die Welt sein. Ein Fingerzeig, dass das alles nicht durch Zufall entstanden ist, sondern dass dahinter ein genialer Schöpfer steht, ein Künstler, einer, der bis ins kleinste Detail eine Schöpfung präsentiert, die wir in einem ganzen Menschenleben nicht zu Ende bestaunen können. Und ich glaube, es ist unsere Aufgabe, dass wir uns um diese Schöpfung kümmern. Gute Nachricht für uns. Gleich nach dem Gottesdienst habt ihr mit ganz wenig Aufwand, zwei Gelegenheiten, ganz konkret was für Schöpfung zu tun. Mehr sage ich nicht. Das ist also ein Teaser, der euch so ein bisschen schon mal auf Spannung bringt. Gottes Schöpfung, Fingerzeig für uns, Fingerzeig für Menschen, die Gott nicht kennen. Amen. Wir singen jetzt ein Lied zusammen.